Ja, moin. Da sind wir beim OM-Café Episode 1. Ja, ein neuer Podcast. Und ich bin nicht alleine. Ich habe den Olaf bei mir. Hallo, Olaf. Ja, wir kennen uns schon ein paar Jahre, oder?
Ich würde sagen, wenn du mich jetzt fragst, circa 10.
Ja, ich würde fast nur einen drauflegen. Aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Genau, auf jeden Fall waren das noch ganz andere Zeiten damals. Und genau, seitdem laufen wir uns immer wieder regelmäßig über den Weg. Und vielleicht um die Herleitung für diesen Podcast kurz zu wählen. Wir hatten im letzten Jahr, hatten wir von Blue Fusion ein Podcast-Projekt, das hieß Sucher der Arena. Und da gab es immer 6 Themen in 60 Minuten mit 3 Leuten. Olaf war eigentlich wahnsinnig oft dabei. Und dann haben wir das aber eingestellt aus Gründen. Und ich habe letztens irgendwie mal festgestellt, mir fehlt das irgendwie, mir fehlt so dieser, ja, dieser Austausch über Themen. Und dann, ne, Olaf und ich sprechen oft miteinander, haben wir gesagt, dann lass uns mal einen Podcast machen. Ist also quasi ein, erstmal ein Testballon. Wir gucken mal, wie wir so rausgeben können. Einmal pro Monat. Jeder steuert ein paar Themen bei. Die findet ihr übrigens natürlich gleich in den Shownotes. Und vor allem, auch wenn man es denken könnte, 2 SEO-Profis, wir reden nicht nur über SEO. Und wenn ich mir das heute angucke, reden wir sogar ziemlich extrem wenig über SEO. Das ist so das, was ich so als Herleitung für den Podcast nehmen könnte. Hast du noch was auf dem Herzen, Olaf?
Ja, ich finde heute den Anteil von SEO tatsächlich doch ganz hoch. Also ich würde mir wünschen, wenn wir noch ein bisschen mehr Nicht-SEO dabei hätten, also dass wir auf so vielleicht 50-50 kommen. Das wäre super, aber ich spreche mit dir auch lieben gerne über SEO. Also
wir können auch über Kochrezepte und scheißegal. Aber genau. Also wir haben 4 Themen mitgebracht und wir haben gesagt, also heute ist es pari-pari, das heißt, jeder hat 2 Themen mitgebracht, jeder stellt sein Thema jeweils vor und dann steigen wir mal ein bisschen in die Diskussion ein. Wie gesagt, die URLs findet ihr in den Shownotes. Und vielleicht so der Einstieg vorab. Ich habe gesehen, du warst auf einer Konferenz, die Knowledge Graph Conference.
Ja. Yeah.
Magst du noch mal kurz was sagen? Und vielleicht, was vielleicht als Frage für mich dahinter war, dass ich dachte, wow, was für eine spezialisierte Konferenz. Ja. Geht da jetzt so der Weg hin, dass man sich so ein extrem nischiges, oder Nische ist es ja eigentlich gar nicht, aber ein sehr spezielles Thema heraussucht und jeder nur noch so in seinen, oder dass man in solchen kleinen Bubbles unterwegs ist?
Das ist interessant, die Außensicht, so ich würde das für mich, aber jeder hat so, glaube ich, setzt auf seine Fokusthemen besonderen Fokus drauf, weil er ja denkt, dass es was ganz Großes wird, vielleicht zumindest so groß in seiner kleinen Welt, in der jeweiligen kleinen Welt. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses ganze Thema Semantik und Knowledge Graphen weit über SEO hinaus, also es ist ein Thema, was SEO nur peripher eigentlich von der Gesamtheit streift, weil Google halt auch einen Knowledge Graph hat. Aber das war ja keine SEO-Konferenz, es war eine, wie würde ich es nennen, eine Data Science Konferenz, vielleicht eher sowas. Da ging es halt ganz viele auch um Knowledge Graphen im Enterprise-Kontext, also wie organisieren große Organisationen ihr Wissen und stellen es dann eben auch dar. Und ich glaube, dass das in Kombination mit so Dezentralisierungstendenzen, wie zum Beispiel gerade diesem Blockchain-Thema, was ja dezentrale Infrastruktur ist, dass das in der Kombination das neue Web, dieses Web 3.0 ist, von dem wir auch schon seit über 10 Jahren reden und eben nicht das Metaverse. Und das klingt nur alles nicht so sexy und ist auch wahnsinnig nerdig, muss ich sagen. Aber ja. Es hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert. Ich habe es ja in meinem Post auch geschrieben. Ich war 2006 oder vielleicht war es sogar 2005 im Rahmen meiner Diplomarbeit. Die habe ich ja über Viral und Word-of-Mouse-Marketing geschrieben. Und da gab es auch noch kaum was zu dem Thema. Und da bin ich zu so einer ganz nerdigen, ganz kleinen Konferenz gefahren nach Hamburg. Und ich war so begeistert von so Themen, wo wie als ob man so eine, wie soll man das bezeichnen? Als ob man so ein Geheimwissen halt so ein bisschen aufsaugt, weißt du? So ein Gefühl. So. Und hier wird über Sachen gesprochen, die noch ganz wichtig werden wollen und keiner weiß es bisher, weißt du? So ein bisschen so Leute halt, die auch so richtig nerdig sind wie in den Anfangstagen von SEO wahrscheinlich auch, ne? Und so würde ich es halt vergleichen und so ein Gefühl hatte ich da auch. Es war eine absolute Nerd-Konferenz. Und tatsächlich ist mir aufgefallen, dass da die eine Session hat eine Kollegin hier aus der Leibniz-Universität in Hannover hier bei mir, aus meiner Heimatstadt quasi gehalten, zum Thema, was war das? Da ging es um Named Entity Recognition und aus Text raus und über Natural Language Processing und andere Methoden. Und das hier gibt es tatsächlich eine eigene Research Unit für das Thema in Hannover. Und ich dachte immer, ich bin hier so der einzige Nerd in Deutschland weit und breit, der sich so tief mit dem Thema beschäftigt. Und plötzlich poppten halt lauter Leute aus, die irgendwie einen Bezug nach Deutschland hatten auf der Konferenz oder auch selbst Sessions gehalten haben, die aber natürlich nichts mit SEO zu tun haben. Ne? Mhm. Und das war wahnsinnig inspirierend und spannend. So kurz, lang zusammengefasst.
Sehr schön. Ja, dann willst du mit dem ersten Thema anfangen?
Ja, es ist von dem guten Rand Fishkin, den ich ja schon lange eigentlich nicht mehr gerne höre und sehe und weil mir halt diese, hast du es ja vielleicht mitbekommen, er hat ja, Rand hat ganz viel gerantet gegen Google in den letzten Jahren, kam ja alles wahnsinnig egomäßig vor, kennt man ja auch von anderen Leuten aus der Branche, die dann gerne mal den Google-Hate irgendwie rausholen und dann doch irgendwann zu SEO zurückkommen. Ich finde es dann so ein bisschen verbissen, wenn Leute so verbissen werden und gegen irgendwas haten müssen, meinen gegen irgendwas die ganze Zeit sein zu müssen, dann finde ich das unsympathisch und ich fand ihn auch inhaltlich wurde er immer schwächer. Ich fand früher diese, wie hießen sie, Whiteboard Fridays von Moss, habe ich mir früher auch immer gerne angeguckt, aber er hat dann irgendwann kam er da auf so einen komischen Film und war mehr eine Personenmarke als irgendwer, der mich inspiriert hat. So. Und deswegen, aber dieser Beitrag, den ich hier vorstellen möchte, der ist von ihm tatsächlich. Er hat ja ein neues Tool irgendwie gegründet, SparkToro. Das geht ja eher in Richtung Influencer-Marketing, glaube ich. Ja. Und da geht es um Marketing-Attribution. Und der Titel lautet Provable Marketing Attribution is a Boondoggle, kannte ich das Wort vorher nicht. Also quasi überflüssig im Endeffekt. Trust your gut instead, also trau deinem Bauchgefühl. Also in unserer, wo alle Leute nach Daten schreien und Data-Driven Marketing und so, ist das schon eine steile These. Aber ich finde, er hat recht, weil ich erzähle seit Jahren auch immer überall, auch in unseren Workshops und dann hier und da auch mal im Podcast erwähnt oder auch mal im Social Media gepostet, dass ich diese ganze Attributionsmodelle und die Zeit, die man daran investiert, um sich mit Attributionsmodellen und Attribution generell zu beschäftigen, halte ich auch für überflüssig. Und er fasst das eigentlich ganz gut zusammen, nennt da ähnliche Punkte, die ich auch da immer nenne. Einmal die Datenschutzproblematik, dass wir ja immer weniger Daten bekommen. So, durch die Datenschutzproblematik. Plus, dass es ja auch aufgrund der wir sind ja nicht ständig in einem System eingeloggt und wir sind auch nicht ständig immer mit demselben Endgerät unterwegs. Und da geht's dann ja weiter, ne? Also wir switchen Endgeräte, wir sind nicht permanent eingeloggt, vielleicht bei Google, ja. Aber eben auch nicht, Google weiß eben auch nicht alles, kennt auch nicht alle unsere Touchpoints. Und sobald ein wichtiger Touchpoint fehlt in so einer Journey und ich versuche ein Attributionsmodell dann draufzulegen auf die Touchpoints, die ich dann erfasst habe und der wichtigste Touchpoint fehlt, dann kann ich die Attribution auch in die Tonne treten. So, und das ist, glaube ich, nach meiner Meinung wirklich in vielen Journeys der Fall, dass wichtige Touchpoints fehlen, die einen hohen Impact nachher auf die Hauptconversion oder auf das Hauptziel dann eben hatten. Naja, und zusammengefasst sagt er halt, was er fast am Schluss nochmal ganz gut zusammen, auf was man eigentlich achten sollte. Er sagt, ja, hab eine Liste von Kanälen und Taktiken, die nach deiner Meinung funktionieren und in die du kontinuierlich investieren willst. Hab eine zweite Liste, wo du Channels und Taktiken hast, also Kanäle und Taktiken, wo du ein bisschen experimentierst mit. Dann, ja, ganz wichtig nach meiner Meinung, verstehe halt das Verhalten und die Bedürfnisse deiner Nutzer im Top-of-Funnel, also ich würde jetzt mal übertragen auf eine Journey-Awareness-Phase zum Beispiel verstehe halt, wo sie sich informieren, wo sie sich bewegen, etc. Und dann eben verstehe den Conversion Funnel, also im Endeffekt, warum kaufen sie etwa ein Produkt, welche Probleme sie dadurch gelöst haben wollen durch das Produkt, und was sie halt auch erwarten an das oder was sie für Erwartungshaltung an das Produkt haben. Naja, und bezüglich auf Analytics sagt er eigentlich nur noch, dass wir Analytics eigentlich nur noch benutzen sollen, um Tendenzen zu erkennen, also wirklich große Bewegungen im, wenn wir 50% der Conversions plötzlich verlieren, meinetwegen. Also da, eben so ein bisschen wie so ein Sichtbarkeitsindex auf SEO übertragen, dass man halt da nicht die, das alles für bare Münze nimmt, sondern eigentlich nur in erster Linie Analytics dafür nutzen sollte, halt eintretende Trends oder Einbrüche schnell zu erkennen, zum Beispiel bei Conversions oder bei Traffic oder so. Genau, und das fand ich einen ganz guten Beitrag, der lohnenswert war, hier mal anzusprechen. Was sagst du dazu?
Also ich habe natürlich so als erstes an uns als Agentur gedacht, weil das ist eine Diskussion, die wir auch wahnsinnig oft hatten. Weil es ist ja ähnlich, du machst irgendwie Sachen und zum Teil haben wir extrem lange und auch manchmal sehr wirre Customer Journeys. Mhm. Wie es ja im B2B auch manchmal einfach so ist. Weißt du, du hast vielleicht Mitarbeiter X hat ein Webinar von uns gesehen, hat dann seinen Arbeitgeber verlassen, ist irgendwo anders hingewechselt, war da 2 Jahre, dann brauchen die SEO. Und dann mittlerweile hat sie aber ihren Nachnamen gewechselt und hört jetzt unseren Podcast und kontaktiert uns. Und du denkst so, ich habe keine Ahnung, wie du zu uns, ich kann dich fragen, klar, aber ob den Leuten dann alle Kontaktpunkte einfallen, ist die eine Frage. Und dann ist, finde ich, immer noch die Frage, wie bewertest du halt jeden Kontaktpunkt? Also jemand hat ein Webinar besucht und 9 Podcasts gehört. Was hat's denn jetzt gebracht? Und da steht man natürlich immer ziemlich dumm da. Und vielleicht das andere noch dazu war so, das hat Rand aber eigentlich ganz gut rausgearbeitet, dass es halt nicht, oder halt, es ist, hast ja gerade auch gesagt, ist, wenn man das machen möchte mit dem Bauchgefühl, dann muss es ein paar Voraussetzungen geben. Und ich sehe vor allem, dass das nicht immer so eine binäre Sache ist, ne? Also entweder mache ich das mit der Attribution oder ich mache es nicht. Ich tracke oder ich tracke nicht. Ich glaube, das, was man tracken kann, sollte man machen. Und bei dem anderen sollte man dann wirklich irgendwie manchmal auch drauf vertrauen. Und gerade Podcast, ich glaube, wir beide wissen es. Du hast halt am Ende, wird kein Conversion-Pixel irgendwo ausgeführt. Oder 3 Jahre später kommt dann jemand zu dir. Und manche Sachen kannst du nicht. Webinare kannst du ziemlich gut tracken. Kannst zumindest E-Mail-Adressen einsammeln, hast eine E-Mail-Adresse als Schlüssel. Aber an anderen Stellen hast du diese Schlüssel eben nicht. Und ich stimme ihm zu, weil ich auch finde, dass dieses ganze Data-Thema oft überbewertet wird. Ich glaube, viele geben sehr, sehr viel Geld aus für ihr ganzes Data-Setup.
Das schreibt er ja auch, ne? Also er schreibt hier, ja. Viele geben 10.000 plus Euros im Monat aus für so Tools, die vermeintlich eine Attribution möglich machen und nach seiner Meinung aber nicht viel bringen. Und das sehe ich übrigens auch ähnlich. Das ist so ein bisschen, wie kennst du das damals noch? Ist vielleicht jetzt nicht dein Thema, aber damals dieses Bitmanagement-Thema. Ich will nicht sagen, dass Bitmanagement-Tools überflüssig sind, aber da wurde, glaube ich, auch ziemlich viel. Es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle, wo so ein Bitmanagement-Tool Sinn macht, aber in vielen Fällen, glaube ich, auch bringt es nichts. Wir hatten auch lange ein Bitmanagement-Tool im Einsatz, haben das abgestellt und es hat sich nichts verändert an den KPIs.
Ja, man weiß halt nie irgendwie, du kannst ja nie später drauf gucken und sagen, ja, stimmt, das war das richtige Gebot, sondern das ist ja irgendwie ein komplexes System und am Ende kommt irgendwas raus, was so halbwegs passt. Aber vielleicht hätte es auch viel besser sein können oder vielleicht hätte es auch viel schlechter sein können. Also, nee, stimme ich dazu. Und ich glaube, gerade so mit dieser ganzen Datenschutzthematik, wenn du die ganzen Cookie-Banner heute mal wegklickst und dir auch ein paar, ja, Blocker, Adblocker und so reinhängst, und dann noch durch Tor gehst und keine Ahnung, was du nicht alles machen kannst, dann wobei, vielleicht noch kurz so ein philosophisches Ding.
Wir wollten es eigentlich vermeiden.
Nee, aber ganz kurz, ich habe das alles nicht. Also ich habe zum Beispiel keinen Adblocker. Ich versuche bei mir immer, alles so zu haben, wie es ein normaler Unwissender hätte. Also ein Adblocker würde mir natürlich einigen Schrott weghalten und das ganze Kriterium-Remarketing geht mir nach wie vor komplett auf den Senkel. Aber ich will halt das sehen, was ein normaler Mensch sieht, der jetzt einfach sich einen Laptop kauft und den Laptop erstmalig aufklappt und den Browser anmacht. Was sieht der an Werbung? Mhm. Und deswegen, aber ja, ich weiß auch, dass viele da draußen Sachen wegblocken. Die Möglichkeiten hast du ja heutzutage. Und ich halte natürlich schon, über Attribution nachzudenken, klar, sollte man machen, keine Frage. Und was ich bei Rant vor allem mochte, dieses Thema Experimental Channels. Also, dass du nicht immer auf dein Standard-Setup zurückgreifst und sagst, oh, wir machen heute Facebook. Ja, kannst du machen, hast du jetzt auch schon 10 Jahre gemacht, funktioniert auch super. Aber sich einfach mal jedes Jahr irgendwas zu überlegen, was wir jetzt in diesem Jahr mal ausprobieren und wo wir dann am Ende des Jahres irgendwie sagen, ja, hat wahrscheinlich so viel gebracht oder hat uns vielleicht auch Spaß gemacht. Vielleicht macht man es nur deswegen oder weil die Azubis da irgendwie Bock drauf hatten. Keine Ahnung.
Also wir machen es ja auch in der Agentur. Ich versuche auch immer zumindest, wenn wir Anfragen bekommen, frage ich zumindest, dass sie wenigstens einen Touchpoint nennen, ne? Der ihnen halt als erstes einfällt. Und meistens der Touchpoint, den sie mit uns hatten oder mit mir hatten und dann anfragen, ist meistens dann auch der wichtigste gewesen, glaube ich. Dann am Schluss, weil irgendwie an den Touchpoint können sie sich ja erinnern und dieser Touchpoint scheint ja irgendwie ein Ausschlaggebender gewesen zu sein oder einer der Ausschlaggebenden zu sein, warum sie sich gemeldet haben.
Ja, aber ne, du weißt es halt nie. Ne? Also ich meine, ja, das war das, was das Fass zum Überlaufen gebracht hat, aber wenn vorher das Wasser nicht drin gewesen wäre, hätte das ja auch nicht funktioniert.
Ja,
ne?
Richtig, richtig.
Ja, ja, aber da vielleicht zu deinem Anfang, ich fand Rand Fishkin an einigen Punkten auch nicht mehr so prickelnd. Ich hatte vor allem sein Buch gelesen, wo er so seine VC-Geschichte da aufbereitet hat. Ich habe vergessen, wie es heißt.
Mhm. Für Spark Toro jetzt, oder? Ah, nee, er ist Venture, also okay.
Von Moss. Und das fand ich zwar wahnsinnig ehrlich, was er da alles geschrieben hat, aber so ein paar Sachen haben mich auch sehr geärgert, weil zumindest in die Link-Datenbank von Moss haben wir immer sehr viel Geld reingesteckt. Und wenn man in diesem Buch dann liest, dass sie das Ding eigentlich mies zurechtgezimmert haben und das eigentlich Schrott war, ärgert es mich als Kunden jetzt natürlich schon. Also da war vielleicht ein bisschen zu viel Offenheit drin, wobei er sich das ja als Nicht-Mitarbeiter dann am Ende des Tages auch vielleicht leisten konnte.
Nein, ich finde, es sagt, man kann da, denke ich, schon in gewisser Weise, also manche Tools sehen nach außen halt wahnsinnig toll aus, aber oft hat man auch das Gefühl, dass die Datenbasis echt Mist ist. Ja. Also das sieht nach außen wahnsinnig toll aus und beeindruckend aus. Ich nenne da jetzt keine Tools, wo ich auch so ein Gefühl habe, aber man kann wahnsinnig viel machen, aber irgendwie, wenn du da mal ein bisschen versuchst, unter die Haube gucken, beschleicht einen so das Gefühl, dass die Datenbasis ziemlich mies ist.
Hm. Ja. Bevor wir abdriften, möchtest du zum zweiten Thema?
Ja, da halten wir uns da kurz. Ich fand's nur gut. Das ist ein Beitrag von, jetzt muss ich gar nicht, da muss ja hier Credits geben. Credits gehen für den Beitrag an
Christopher Hoffman Lawson. Nie gehört.
Auch noch nie gehört. Beschäftigt sich mit SEO Analytics, Search Engines, Marketing Psychology. Ist ein Beitrag auf Moss. Wir haben gerade drüber gesprochen, witzigerweise.
Ja, ein Beitrag, Däne übrigens.
Ein Däne, okay. Ein Däne, der finde ich sehr schön, das, was ich mit dem Thema habe ich mich auch schon in einem Blogbeitrag beschäftigt, eher aber mit Blick auf Micro-Intents auch. Es ist quasi nochmal eine Unterform von Suchintention, die ich so für uns entwickelt habe. Und hier geht es halt darum, dass man sich mit der Customer Journey seiner Nutzer eben mit Blick auf die Keywords halt beschäftigen sollte. Also wo mappt sich ein Keyword? Also wenn jemand ein Keyword bei Google eingibt, wo findet er sich wahrscheinlich gerade in der Customer Journey und dann da halt eine Strategie draus zu machen, eine Keyword-Strategie im Endeffekt zu entwickeln entlang der Customer Journey, wenn es so siehst so. Und sich immer dann zu überlegen, wo bei dem und dem Keyword, wo befindet sich in der Journey und für was, welche Keywords müsste ich ihn denn noch abholen, wenn ich ihn weiter in der Journey quasi begleiten will mit meinen Inhalten, wenn er dann wieder sucht. Finde ich ganz schön. Er hat es auch sehr anspruchsvoll aufbereitet. So toll machen wir das nicht, bereiten wir das auch nicht auf, weil er hat dann eben noch die Suchvolumina berücksichtigt und neben der Lage rein, wo das Keyword wahrscheinlich in der Customer Journey gesucht wird, hat er noch das Suchvolumina mit drin. Er hat noch mit drin, Gott, was war das jetzt hier? Kurz durchscrollen. Also er hat da verschiedene Ebenen quasi noch eingebaut. Also am Schluss hat er eigentlich so eine 3D-Grafik mäßig gebaut, zumindest was die Informationen angeht. Fand ich ganz schön aufbereitet, finde ich ein wichtiges Thema. Ich habe versucht, das eben über Micro-Intents zu entwickeln, so ein Mapping entlang der Customer Journey. Und ich fand es halt einfach das Thema gut und wie er es aufbereitet, er arbeitet auch mit ganz viel Post-its, die er dann da aufschreibt. Auch interessant, dass so, also auch wirklich offline fängt er da an und schreibt sich die ganzen Keyword-Kombinationen auf mit Suchvolumina und arbeitet da wirklich mit so Post-its, finde ich sehr, und mappt die dann so an so ein Whiteboard, so wie wir unsere Customer Journey Management Workshops mit den Touchpoints machen. Und fand ich ganz interessant, wie er so an die Sache rangeht, so an
das Thema. Ich meine, dieses Mapping kann man, oder gerade mit diesen Post-its kann man ja super gut machen, wenn du, so wie hier, ich glaube, das war ein Beispiel, wo es um so irgendeine Arbeitslosenversicherung quasi ging oder Versicherungsprodukt, was auszahlt, wenn du deinen Job verlierst. Und das ist natürlich auch eine relativ überschaubare Domäne. Wenn du das jetzt irgendwie für ein komplexeres, größeres Thema machen willst, dann wird das, kommst du wahrscheinlich, wenn jedes Post-it quasi ein Keyword-Cluster ist, wird es natürlich ein bisschen enger auf der Wand. Ja, aber die Idee fand ich auch super. Also das, was er da macht, ich hätte vielleicht noch so ein paar Einschränkungen dazu zu nennen.
Ja, mach.
Ich bin ja seit einigen Monaten wieder sehr viel so im Startup-Thema unterwegs, aus verschiedenen Gründen. Und da fällt mir immer wieder auf, es gibt einfach Themen, für die so ein Ansatz gar nicht funktionieren würde, weil es einfach, gerade bei sehr innovativen Softwareunternehmen gibt es einfach Sachen, die werden nicht gesucht. Also es gibt da einfach kein Suchvolumen dafür, Punkt.
Aber du musst, ich finde, wenn du im Tellerrand denkst, wir haben auch einige solcher B2B-Kunden die mit KI irgendwelche fancy Sachen machen mit ihren Lösungen. Aber du musst davor denken, halt was, du musst halt einfach rauskommen aus dieser Produktbubble und ein bisschen kreativ sein, mit was beschäftigen sich diese Menschen denn noch so, außer bevor sie eine Lösung suchen. So, und ich finde das halt das Spannende. Klar, ja.
Also manchmal kannst du das schaffen, also gerade so den Top-Funnel, da kannst du vielleicht noch was finden. Auf den anderen Stufen, spätestens dann wird es ziemlich eng. Gerade wenn Startup hast und es zum Beispiel darum geht, vergleiche zwei Lösungen miteinander, aber es gibt gar keine zwei Lösungen. Also da hatte ich nur ein paar Fälle, so im letzten Jahr vor allem, wo ich sage, ja, das ist alles ganz lustig, aber das hier wäre für euch kein Thema und SEO ist für euch auch kein Thema.
Ja, und das kann man, sollte man auch mal laut aussprechen, weil man hört ja immer, ich habe letztens wieder so einen Post gelesen von bei LinkedIn, also was für ein, also wie eng muss man in der SEO-Bubble drin hängen, um sowas zu posten, wenn du nicht in den Top 10 für deine Kerndienstleistungen gefunden wirst, machst du einen gravierenden Fehler.
Ja.
Da stecken so viel Abers drin, aber will ich jetzt auch nicht hier diskutieren, aber für manche Unternehmen macht SEO oder Suchmaschine ist da halt nicht der wichtigste Kanal. Punkt.
Ja, und gerade je innovativer das Ganze ist, oder auch je mehr etwas vielleicht auch so eine Art Mitnahmeartikel zum Beispiel ist, ne, so Sachen, die low interest eigentlich sind, dann wird es manchmal echt schwierig. Ich meine, jeder von uns braucht Klopapier, aber keiner sucht das Zeug, weil du weißt interessanterweise genau, wo du es kaufen kannst. Ja. Und du suchst jetzt das auch nicht in 5, 6, 7 lagig oder irgendwie mit Keramikbelag, sondern nee, das ist einfach Klopapier, Punkt.
Ja, oder so richtig teure, komplexe B2B-Güter. Das wird dann doch viel eher über Netzwerk und Empfehlungen und vielleicht noch irgendwelche Datenbanken vielleicht noch oder irgendwelche Messen oder so vielleicht auch noch. Das ist da viel wichtiger, als dass ich nun unbedingt zwangsläufig für einen Suchbegriff, der fünfmal im Monat gesucht wird, irgendwie ranke.
Ja, vielleicht noch ein Thema, wo ich mich, oder ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, das, was er da macht mit dem Suchvolumen, das ist halt immer ein Keyword und wir alle wissen, dass so eine Seite für x Keywords ranken kann, also diverse Schreibweisen des Keywords, aber auch komplette Synonyme. da kann man sich natürlich ein bisschen beschränken. Gleichwohl, Suchvolumen ist einfach das Effektivste, was wir im Moment haben. Und gerade so Suchvolumen vom Cluster vorab zu ermitteln, halte ich nach wie vor für faktisch unmöglich. Also
ja,
weil du schön, kriegst ja, schön ist das nicht.
Nee, du kriegst aber, du kannst es ja einen. Ja. Ich finde, Suchvolumina sind in erster Linie relativ zu betrachten, vor allen Dingen relativ zu anderen Clustern und anderen Keywords. Also ich muss dann ja einschätzen, wo ich mehr Druck drauf gebe oder wo ich den Fokus drauf lege. Und so finde ich Suchvolumen eigentlich immer noch nutzbar, obwohl Suchvolumen ja auch immer groß in der Kritik steht. Aber bisher, auch gerade das Suchvolumen aus dem Keyword Planner, gibt es ja auch viele Diskussionen drum. Ja, aber was ist die Alternative so?
Würfel?
Also, Würfel. Also von mir aus können wir damit abschließen, weil wir haben auch ein Hauptthema heute. Ne?
Ja, ich hätte trotzdem noch eine Sache. Und zwar, was ich gut fand bei seinem Beitrag, was er echt prima gemacht hat, dass er auch nochmal gesagt hat, dass man quasi auf jeder Stufe immer auch nicht nur auf Traffic guckt oder irgendwie solche banalen Metriken, sondern auch immer überlegen muss, why me? Also warum, dass ich an jeder Stelle, an jedem Touchpoint immer denken muss, okay, warum ist Anbieter X jetzt gerade der Beste dafür und nicht einfach nur auch da wieder Suchvolumen oder CTR oder Klicks denken, sondern es hilft dir alles nichts, wenn du hinten heraus die Leute nicht mitnimmst und begeisterst und nicht klar deine Botschaften kommunizierst.
Ja.
Und deswegen ist dieses reine Sammeln von Post-its oder das reine Sammeln von Suchvolumen natürlich lächerlich, sondern wirklich, und das fällt übrigens Deutschen, finde ich, deutlich schwerer als den Amis, sich wirklich mal zu überlegen, was ist denn eigentlich mein USP. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das Ding irgendwie 37 Komfort-Modi hat und bei minus 30 Grad Außentemperatur funktioniert.
Also wenn du bei uns, muss ich auch sagen, bei der Hälfte der Kunden, die ich frage, was sind eure USPs, kommen keine wirklichen USPs. Das sind dann halt meistens Sachen, die bieten die anderen genauso an. Also das nennen die anderen genauso. Und dann wird es ja, natürlich schwierig, ne, sich abzuheben.
Und es sind oft Sachen so aus der Innensicht, ne? Also
ja,
also das Schlimmste, was mal einer sagte, ja, wir haben eine 3000 Quadratmeter große Halle. Und ich so, also hilft mir nicht weiter und ich weiß auch gar nicht, wie groß die Hallen der anderen Hersteller sind, sondern du sagst halt, du hast die größte Halle. Das ist eher so ein sehr männliches Argument, finde ich. Alle wissen, was gemeint ist. Außensicht, was ist für eure Kunden wichtig? Und gerade im deutschen Mittelstand kannst du da echt. Ich meine, du machst diese Workshops, aber kannst du da wirklich Stunden mit verbuddeln, die aus den Leuten wirklich herauszukitzeln? Warum holt jetzt jemand diesen Care Master 3000 und warum seid ihr besser als alle anderen?
Ja, du hast halt die verschiedenen Sichtweisen. Du hast den Ingenieur, der ist voll begeistert von dem Produkt, weil das die neueste Technik verbaut hat.
Ja.
Dass das die neueste Technik verbaut hat, interessiert auf Nutzerseite vielleicht ein paar Nerds, aber am Schluss soll dieses Produkt ja ein Bedürfnis befriedigen oder eine Lösung für etwa ein Problem sein.
Ja, genau.
Und die einen, dann sagen die anderen, ja, unsere Farben sind so toll oder was weiß ich, ne? Also es ist wahnsinnig spannend, dass ich finde es ja gut, wenn Leute Leidenschaft für ihr Produkt haben. Das geht mir ja genauso. Also wir haben für uns als Agentur wahnsinnig tolle Produkte entwickelt. Ich kann dir auch sagen, warum ich die besonders toll finde. Ich glaube aber, dass die wenigsten Sachen, die ich toll finde, sind wirklich interessant für den Nutzer.
Ja. Ja, also ich.
So ein Besuch von so einer Knowledge Graph Konferenz zum Beispiel.
Wir haben eben kurz auch im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich bin heute in Autoprobe gefahren und ich finde gerade Autohersteller so grandios, weil die in Themenwelten unterwegs sind, wo ich sagen muss, das interessiert mich nicht. Also ich will da einsteigen, dann soll das Auto rummachen, losfahren und dann will ich noch irgendwie sicher ankommen und dass das Ding jetzt irgendwie mir sagt, wann es an die Tankstelle oder an den Stromhahn muss. Und
Das E-Auto macht aber gar nicht mehr Vroom.
Ja, ich muss mich da, obwohl gerade Volvo, also ich habe heute einen Volvo-Probe gefahren und da gibt es dieses geile Werbevideo, wo die Tochter, diese kleine Tochter ist bei ihrem Opa und fährt so ein kleines Auto und der Opa nimmt das Auto und sagt der Tochter so, Vroom, Vroom, und die Tochter so, saugeil. Oder fährt draußen halt der Papi vor, alles schön mit E-Auto. Also super gemacht. Wir driften ab. Haben wir noch ein Thema?
Deine Themen haben wir noch, ja.
Oh, das ist lieb, dass wir darüber auch noch sprechen wollen. Genau. Können wir relativ, mal gucken, ob wir es relativ kurz machen können. Das dritte Thema ist eine Fallstudie von SearchPilot. Und wir haben natürlich vorher gar nicht drüber gesprochen, wie ich das oder wo ich da jetzt den Winkel finden möchte für uns. Und zwar diese SearchPilot-Leute, die machen immer so schöne A/B-Testings im SEO-Bereich. Und also eine Seite oder eine Menge an Seiten wird geändert, eine Menge an Seiten wird nicht geändert. Und dann guckt man halt, wie hat sich das Ganze verändert. Und da kommen eigentlich immer ganz spannende Sachen dabei rum. Und jetzt ging es um einen vielleicht etwas absurden Fall. Nämlich man hatte interne Links auf eine Seite. Und einige dieser Links hatten noch einen internen Redirect. Und dann hat man diesen Redirect entfernt und hat eben direkt darauf verlinkt. Und dann kam da raus, ich zitiere mal auf Englisch, "This change showed a good but not conclusive chance of a positive impact." Also das hat was gebracht, aber nicht unbedingt statistisch relevant oder können wir jetzt nicht sicher was zu sagen. Und was mich daran immer stört, ist so ein bisschen das manchmal das Empfangsverhalten in der SEO-Szene für sowas, die dann diesen Satz zum Beispiel gar nicht mehr lesen, sondern einfach nur noch den Chart sehen, der nach oben geht und sagen, oder hat jemand was gesagt? Und vor allem, das gilt jetzt 10 Jahre lang. Also das gilt quasi bis ans Ende aller Tage. Denn eigentlich, also wenn man wirklich diese A/B-Testings machen möchte, ne, also ich finde das super, was die da machen, aber eigentlich müsste man es ja kontinuierlich überprüfen. Google verändert sich. Und vor allem müsste man es gerade in diesem Fall für einen viel längeren Zeitraum laufen lassen und müsste einfach gucken, okay, das hat jetzt einen kurzfristigen Effekt
gemacht. Und dann kommt ein Core-Update und du kannst den Test in die Tonne treten.
Ja, oder irgendwie die interne Linkbewertung ändert sich oder irgendeiner macht irgendeinen Patch. Ich meine, was sagt Google immer so? 4.000-5.000 Updates gibt es pro Jahr, so ungefähr. Was weiß ich, ob das morgen noch so ist, aber das Schlimme ist ja, und da sind ja, tappen wir ja auch manchmal rein, dass man dann dem Kunden etwas empfiehlt, weil man sagt so, da gab es eine Studie dazu, die haben das halt gesagt. Der Kunde macht das, also es erzeugt erstmal Aufwand. Und du kannst hinten heraus sowieso nicht sagen, wie hoch der Impact jetzt ist, weil selbst in dieser kontrollierten Studie war der Impact irgendwie so bei +1%.
Also diese Tests waren ja auch, diese Testergebnisse waren ja lange Zeit auch die feuchten Träume der SEOs von vor 15 Jahren. Ich fasse mich da kurz. Ich glaube, dass heutzutage AB-Testing nur noch ganz begrenzt im SEO möglich ist.
Ja. Ich hatte jetzt gehofft, du sagst noch mehr, aber
ich habe ja gesagt, ich fass mich kurz. Es bringt, was bringt's? Also wir haben so eine Volatilität gerade in letzter Zeit in den SERPs. Also hast du das Gefühl, ich höre ja jede Woche irgendwie, das ist angeblich ein Google-Update am Laufen. Ich höre da ja schon ein paar Jahre schon nicht mehr groß zu, wenn so eine Nachricht kommt. Aber aktuell hat man das Gefühl, Google an sich ist ein einziges Update.
Ja, ist halt der große Everflux. Ich meine, wir kennen ja auch noch andere Zeiten, muss man ja auch noch sagen. Also ich kenne ja noch diese Google Dance Zeiten, wo dann gab es ein Update oder der Index wurde aktualisiert und dann 6 Wochen lang galt das einfach so. Da gab es keine Änderung. Das war dann einfach Bums. Das waren deine Rankings. Also es gab keinen wöchentlichen Sichtbarkeitsindex. Macht auch gar keinen Sinn, weil es war einfach immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob die damals noch den ganzen Index auf eine CD gebrannt haben und in andere Datacenter getragen oder so. Keine Ahnung. Klar, also die Zeiten sind vorbei und ich glaube, das höre ich auch immer mehr aus dem Markt, dass auch ausgewiesene Experten da manchmal davor stehen und sagen, ich weiß nicht, warum die Seite jetzt gerade auf Platz 1 ist oder warum solche Änderungen auf einmal möglich
Google
sind.
Google kann es ja selber nicht sagen. Also sagen sie ja auch ganz offen. Also Google kann es selber nicht sagen. Aber nochmal zurück auf diese Google Dance Zeit, ne? Wie aufregend, da gab es dann so einen roten Knopf und dann ging Matt Katz dahin, hat auf diesen roten Knopf gedrückt und dann änderten sich die Rankings.
Hammer.
Ist geil, ne? Die Vorstellung.
Ja, irgendeiner legt so einen großen Schalter um, also wie auf so ein russisches Atomkraftwerk, und dann ist jetzt der neue Index live. Ne? Ja, das waren noch spannende Zeiten, muss ich ehrlich zugeben. Aber der Index war auch, glaube ich, deutlich kleiner. Also, nee, ich glaube, wir sind uns einig. Also wir kommen ja auch noch aus Zeiten, wo es diese ganzen Korrelationsstudien gab, ne, wo du wirklich sagen konntest, ja, Seitentitel ist 28% und Backlinks ist 35% und so. Ja, das hat ja auch alles mal funktioniert, oder das.
Die werden heute immer noch referenziert.
Ja, referenziert vielleicht, aber zum Glück nicht mehr neu aufgelegt. Also gerade Searchmetrics hat das ja immer brav und viel gemacht und hat es dann später auf Branchen geändert, weil sie gemerkt haben, das hat nicht so gut funktioniert, aber das hat dann irgendwie auch nichts mehr gebracht. Ja, ich glaube, es ist echt zu so einem ganzen großen Best Practice SEO geworden, wo du halt
Das passt perfekt zu unserem Hauptthema, auf das wir gerade gleich einleiten werden, finde ich so. Das ist
Ich bin sehr gespannt.
Ach so, du weißt noch, hast es vergessen.
Ich hab's vergessen, ja. Nee, stimmt. Jetzt weiß ich, was du hast. Ich habe schon immer gedacht, was denn für ein Hauptthema, ja. Nee, aber du hast natürlich vollkommen recht. Dann lass uns doch mein geplantes viertes Thema streichen, damit wir noch zum Hauptthema kommen. Der Hörer merkt jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen, es ist noch nicht so perfekt durchorganisiert, aber wir kriegen das hin. Also spätestens, wenn hier die Blätter von den Bäumen fallen und wir diese großen grünen Bäume ins Haus reinholen, dann, glaube ich, haben wir uns eingespielt. Aber stimmt, nee, weil das stand in einem Google-Doc nicht drin.
Nee, also. Stimmt. Aber das war eigentlich der Aufhänger, die Links sind erst später gekommen.
Ja, dann ist jetzt, glaube ich, dein großer Auftritt für das Hauptthema. Das finde ich gut.
Ich erinnere dich jetzt an das Hauptthema. Das Hauptthema, was wir besprechen wollten in der ersten Episode, ist, warum fehlende SEO-Erfahrung teuer ist.
Ja.
Und das geht, du hast schon einiges vorhin auch angesprochen, was in die Richtung geht. Deswegen ist die Kurve jetzt nicht so scharf, die wir jetzt drehen. Und zwar, worauf ich einfach eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich immer wieder so Kollegen, also du kannst da viele, also gerade jüngere Kollegen, aber auch ältere, also irgendwie, das hat so ein bisschen was, man kann das gar nicht groß, das würde ich auch gar nicht an der Zeit festmachen, wie lange jemand SEO macht, sondern einfach, wie viel Erfahrung er darin hat, Seiten zu ranken wirklich und zu sehen, was funktioniert und ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Hebel wie stark funktionieren und eben nicht nur eine Liste an Fehlern abzuarbeiten, die irgendwie nicht priorisiert sind, weil sie nicht priorisiert werden können, weil man nicht so viel Ahnung hat. So. Also nicht Ahnung, sondern Erfahrung. Ich glaube, hier geht es ja nicht um Wissen, sondern Erfahrung in erster Linie. Ne? Wissen, ich kann wissen, wie ich ein perfektes SEO-Audit mache oder ich kann wissen, wie ich eine Top-Keyword-Recherche mache oder eine Keyword-Analyse. Was ich nicht ohne weiteres mir aneignen kann über Bücher und eigenen Gehirnschmalz, ist halt rauszufinden, welche Hebel wie gut funktionieren und das wirklich anhand von Projekten, die man wirklich betreut hat, wo man auch über einen längeren Zeitraum geguckt hat, wie etwas wirkt. Und wenn man zum Beispiel ein begrenztes Budget hat, man kann ganz viel in der Suchmaschinenoptimierung machen, man kann wahrscheinlich ohne Probleme im Monat locker für jedes Projekt 5.000 bis 10.000 Euro investieren an Zeitaufwand meinetwegen oder meinetwegen auch finanziellen Aufwand. Aber wenn du nur 2.000 Euro hast, auf welches Fünftel konzentrierst du dich, die du für dieses Fünftel an Zeit oder Fünftel an Geld machen kannst? Also was ist, wie investierst du Zeit oder Budget und oder Budget am effektivsten, wenn du SEO machst?
Ja, ich mache da ja auf der Campix Anfang Juli, ne, mache ich da eine Session zu, weil mich das auch seit Jahren nervt oder vieles von dem brandet ja auch bei mir so an und ich denke bei dir auch, dass man das mitkriegt, dass viele Leute sich mit einem Mist beschäftigen. Das ist immer so ein klein bisschen das, was wo ich mittlerweile sagen muss, ich verstehe, welche Qualen John Müller seit Jahren erleidet und ich wüsste gerne, mit welchem Gehalt ihm das eigentlich vergolten wird. Weil es ist ja immer dieses, hey, sag mal, irgendwie, wenn ich jetzt auf Facebook ein Like kriege, wie viel besser macht mich das? Oder
übrigens kurz apropos John Müller. Ich glaube, John Müller war auch auf der Knowledge Graph Konferenz, weil ich nämlich auf der Tonspur bei einer Frage von einem Zuschauer vor Ort dachte, ich seine Stimme erkannt zu haben. Also das war nur kurz zu John Müller. Bitte, Entschuldigung, Markus.
Nee, ich glaube nur, viele da draußen beschäftigen sich einfach mit ganz viel, ich nenne es gerne Nebelkerzen. Und ich habe da mal so eine Map für aufgebaut, um das alles einzuteilen. Also welche Themen gibt es eigentlich so und was ist eigentlich wirklich relevant?
Ich finde den Begriff, meinst du, das sind Nebelkerzen? Nebelkerzen sind ja aktiv zur Verwirrung oder zur Fehlleitung. Oder zur Verschleierung gesetzt. Also würdest du wirklich von Nebelkerzen sprechen oder ist es einfach ahnungslos, also Erfahrungslosigkeit?
Na, ich würde schon sagen, dass zum Beispiel vieles kommt aus den Tools heraus. Irgendwie Screaming Frog sagt, da fehlt eine H2. Oh nein, scheiße, wir können die Website zumachen, da fehlt eine H2. Und du musst sagen, du kannst sie da reinbauen, du kannst es auch sein lassen, ist alles prima. Und ist übrigens auch so eine Art von Gelassenheit, die man erst über die Jahre entwickelt, dass man nicht sofort ausrastet, nur weil da irgendwie ein Fehler produziert wird.
Auf jeden Fall.
Und deswegen glaube ich schon, also ist das jetzt, hat das eine höhere Macht jetzt aktiv gemacht, um mich vom wahren Kern abzubringen? Nein, das glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass die SEO-Industrie sich da zu gewissen Grad selber in den Fuß schießt, weil die Leute sich einfach mit einem Mist beschäftigen, gerade befeuert durch die ganzen Crawling-Tools, Screaming Frog, Ride, und du hast hier noch was zu tun und da noch was zu tun und zwischendurch hast du einfach vergessen, deine Brand aufzubauen und du hast vergessen, dich um Backlinks zu kümmern und
Content
hast vergessen,
zu produzieren.
Ja, Content. Ja, ich meine, so, du hast alles gefixt. Ne? Da gab es ja die schöne Statement von John Müller, der wie halt gesagt hat, so du kannst deine Website absolut technisch perfekt haben, aber wenn du immer noch VHS-Kassetten verkaufst, dann läuft das nicht. Und deswegen glaube ich, das ist echt ein Riesenthema. Also und das kriege ich auch jedes regelmäßigst mit. Ich habe halt zum Beispiel so eine SEO-Sprechstunde, wo zum Beispiel Startups, aber auch kleine Unternehmen können dann eine halbe Stunde von mir kostenlos buchen und dann sprechen wir über deren Website und was sie so vorhaben. Und da kommen so oft Themen, ne? Ja, wir haben hier das gefixt und wir haben hier noch was dran geflanscht und hier war ein Fehler, den haben wir gefixt. Die sagt selber, ihr habt euch gar nicht an die Probleme dran gesetzt, die Website hat. Und das finde ich so das große Problem.
Was sind die drei Erfahrungen? Aus diesen Erfahrungen, die du da hast in der Sprechstunde, was sind deine drei überflüssigsten Punkte, die immer wieder auftauchen?
Drei weiß ich nicht, aber hauptsächlich alles mit Technik. irgendwo ist eine 404-Seite oder irgendwo ist das.
Zwei. Und du hast bei einer 10.000 URL-Domain, ich habe 5 404-Seiten.
Genau, mach die Website zu oder das bringt alles nichts mehr. Aber das ist so schwierig und deswegen würde mich gerade mal auch dein Blick interessieren auf die Frage, jetzt haben wir ja leider nicht nur Senior-SEOs rumrennen, die seit 10 Jahren SEO machen und das so Leute wie wir beide, die man irgendwie nachts um 3 aus dem Bett ziehen kann und dann beten wir dir das runter und um 3:30 liegen wir auch schon wieder. Wie kann man es besser hinkriegen? Also wie kann man vor allem dieses Nebelkerzenthema oder wie kann man den Leuten besser beibringen, was eigentlich wirklich ein Hebel ist?
Ich glaube, das ist Erfahrung. Das ist dieses Gefühl, was ich vorhin beschrieben habe. Zum Gefühl haben dazu, ich habe etwas getan und konnte nachweislich nachhaltig eine Verbesserung im Ranking feststellen, die auch wirklich statistisch valide ist, beziehungsweise wo du wirklich sagen kannst, ey, das hat tatsächlich was gebracht. Und es ist Erfahrung. Also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Es ist nicht Wissen, es ist Erfahrung. Und ich glaube auch, dass auch ziemlich viele Senior-SEOs diese Erfahrung nicht haben, weil sie nie eigene Projekte hatten, weil sie weil sie tatsächlich auch noch nie eine Seite im umkämpften in der umkämpften Branche gerankt haben oder deutlich nach vorne gebracht haben mit den Rankings. Sondern sie haben, was sie gemacht haben, sind irgendwelche Punktzahlen in irgendwelchen Page-Speed-Tools nach oben gebracht haben oder in irgendwie sich mit interner Verlinkung riesige Studien und Pivots aufgemacht haben und da irgendwie vermeintlich was rausgefunden haben, aber am Schluss der Nachweis, dass dieser ganze Aufwand was gebracht hat, dann aber auch keinen mehr interessiert hat dann wahrscheinlich. Weil es wirkte so wahnsinnig groß und komplex und kompliziert und wahnsinnig nerdig auch, dass das ja ein super SEO sein muss. Und darauf kommt es doch am Schluss nicht an, wie nerdig das ist, was ich da tue, sondern es kommt darauf an, dass ich ein Gefühl dafür habe, bringt das, was ich tue? Weil ganz ehrlich, das wissen wir beide, das, was die größten Hebel sind, das ist relativ unnerdig und relativ langweilig. Oder unsexy, drücken wir so aus.
Ja, vor allem ist es nicht so gut abzuarbeiten, weil zu einer Brand zu werden ist so ein Thema, das ist eher so eine Lebensaufgabe. Yeah. Ne? Und vor allem auch schwer zu greifen für viele. Also auch das muss man natürlich sagen, wenn ich zum Beispiel sage, ja, ihr solltet Backlinks aufbauen. Ich hatte zum Beispiel letztens ganz cool auch ein Startup. Und ich hatte mir auch die Website angeguckt, habe gesagt, du, alles gut bei euch auf der Website, aber kein Schwein kennt euch. Ihr seid super nett, auch in einer Thematik, wo ich sage, ja, da geht einiges. Und dann habe ich denen geraten, Podcasting zu betreiben, also sich quasi in Podcasts einladen zu lassen. Und das war so eine Sache, die hat super funktioniert. Also die waren irgendwie in 2, 3 Sachen drin, das ist klar, in absoluter Anzahl jetzt nicht. Aber es hat eben genau die richtigen Backlinks gebracht, es hat eben genau die richtigen Erwähnungen gebracht, es hat auch Reichweite gebracht, es war komplett prima auf die Zielgruppe bezogen. Und manchmal sind es ja nur so kleine Sachen, die es braucht. Ne? Natürlich frisst das Zeit und natürlich hat da nicht jeder Bock drauf. Ne? Manche sind halt eher, ich sag mal so, nach außen gerichtet und wollen auch eine Botschaft ins Volk reintreiben. Und das war jetzt eher so ein introvertiertes Unternehmen. Die mussten da schon ein bisschen hingedrängt werden, hat dann aber funktioniert. Und
wir sind zum Beispiel da inzwischen da kleine Budgets, wenn wir kleinere Kunden haben, meist mit kleineren Websites. Ich biete kein technisches Audit mehr an, weil ich mir denke so, ey, warum soll der jetzt 2.000 Euro oder 2 bis 3.000 Euro für ein Technik-Audit ausgeben, wenn der Effekt aus den Sachen, die wir da so finden, kann man immer was. Aber der Effekt bei der Beseitigung, erstmal erzeugt es wieder Arbeit, ne? Und da sind wir bei dem Thema, warum es teuer ist. Wenn ich mich auf die falschen Hebel konzentriere und als SEO Empfehlungen gebe, dass etwas durch die IT oder durch Redaktion oder wen auch immer umgesetzt werden soll, aber der Hebel nicht im Verhältnis zum Aufwand und zu den Kosten steht, dann erzeuge ich einfach unnötige Kosten und damit ist ein unerfahrener SEO teuer.
Ja, und vor allem werde ich eben auch Kunden verbrennen, weil sie irgendwie merken, so, jetzt haben wir da 3 Monate gemacht, Canonical Tags sind jetzt alle prima gerichtet, aber irgendwie ist trotzdem nichts passiert, ne? Und ich finde übrigens auch einen Fall, wo man so ein Audit auf einer technischen Ebene gut sein lassen kann. Was ich mittlerweile auch total gerne mache, ist, wenn du einfach weißt, dass zum Beispiel, es ist ein Shopware 5. Sorry, aber das Ding ist gut. Da kann man sicherlich an der einen oder anderen Schraube noch was drehen, aber das kann man auch sein lassen. Grundsätzlich sind viele der Plattformen, die du heute so von der Stange kaufst, die sind vollkommen okay. Es gibt immer natürlich diese blöden Fälle, wo das dann irgendwie nicht klappt, aber im Großen und Ganzen passt das. Ja. Vielleicht noch ein Punkt, wo ich ein Potenzial sehe, wo ich mir allerdings auch ein bisschen so den Mund fusselig rede, ist, ich glaube, dass viele Unternehmen, die interne SEOs haben mit wenig Erfahrung, sich einen Gefallen tun würden, wenn sie einmal im Jahr sich einen Profi holen würden, der einen Tag lang oder auch nur einen halben Tag lang mit denen über ihre Strategie spricht.
Einen was? Einen
macht
einen Druffi?
Nee, ein SEO. Also so. irgendein Druffi. Nein, also ein SEO, ob das jetzt ein Freelancer ist oder ein Agenturmensch, sei mal ganz dahingestellt. Aber einmal im Jahr reden wir darüber, was macht ihr eigentlich so und wo wollt ihr eigentlich hin?
Ich finde spannend, dass du das sagst. In letzter Zeit meine ich erkannt zu haben bei den Anfragen, dass immer mehr Unternehmen das machen. Also ich habe jetzt, glaube ich, innerhalb von einem Monat 2 Anfragen bekommen, dass sie schon eine SEO-Agentur beauftragen oder auch in-house wen sitzen haben, aber dass sie gerne wollen, dass nochmal wer anders drauf guckt.
Also wir kriegen dafür auch Anfragen, aber es müsste viel mehr sein. Also irgendwie so wie du ja auch dein Auto einmal im Jahr vielleicht in die Werkstatt bringst und einmal drüber gucken lässt, oder fände ich es total sinnvoll, einfach zu sagen, okay, wir machen dich einen Tag lang fit. In diesem Jahr ist bei Google Folgendes passiert. In der Regel muss man ja ganz ehrlich sagen, innerhalb eines Jahres passiert eigentlich nichts. Gibt natürlich immer so ein paar Sachen, die irgendeine Implikation haben. Gerade so bei SEO für Shops passiert gerade ziemlich viel, finde ich. Aber okay, einmal im Jahr sehen wir uns, da sprechen wir über deine Strategie, die haben wir auch aufgeschrieben. Und dann geht ihr wieder und macht euer Zeugs. Und gerade so, was ich total oft erlebe, ist, dass einfach nach wie vor das so Themen wie Brand- und Linkaufbau oder sowas, das fällt immer hinten runter. Das ist schade. Und da könnte so ein jährliches Update auch mal wieder ein bisschen frischen Wind in die Beziehung reinbringen. Und natürlich, was an Content produziert wird. Ne? Da schlage ich echt oft die Hände über den Kopf zusammen, wo es einfach ist, ja, wir schreiben einmal in der Woche einen Beitrag.
Ja. Und dann guckst du in den Blog rein und denkst dir,
Ja, und du hast da so eine Flatline.
Oder du guckst ins Analytics rein und denkst so, ey, von den 50 Blogbeiträgen, die ihr das Jahr geschrieben habt, haben ganze 3 Traffic erzeugt in den letzten 3 Monaten.
Und da immer nochmal sich hinzusetzen, einen Tag lang, und zu sagen, okay, das haben wir jetzt gemacht, okay, das war scheiße, was hat vor allem auch gut funktioniert, weil auch da kannst du immer Sachen finden, ne? Also zum Beispiel nochmal zurück zu dem Startup da eben, die haben über Podcasting, haben die irgendwie 3-4 starke Links generiert. Und dann haben sie wieder damit aufgehört. Und sie denken, ja, so funktioniert's doch nicht. Und sich da eben regelmäßig zu sehen, einmal im Jahr, kann ja auch deutlich mehr sein, weniger sollte es nicht sein, und alles nochmal durchzusprechen und auch ein bisschen ein paar Positivbeispiele zu zeigen und so. Und
vor allen Dingen diese, wenn du das machst, das kostet im Verhältnis zu, dieser eine Tagessatz kostet im Verhältnis zu dem, was du den Rest des Jahres in irgendwelche unnützen Sachen investierst an Zeit und Geld, ist das ein Witz, diese Kosten.
Ich hatte letztens ein Projekt da, also ein Bekannter hier aus dem Ort kam zu mir und brachte mir eine Website mit, und man sah, dass die vor 3 Monaten einen Relaunch gemacht hatten, und sie hatten irgendwie die 301-Umleitung vergessen. Und seit 3 Monaten klebte der Sichtbarkeitsindex an der X-Achse fest. Ne, also die hatten wirklich einen gewaltigen Sichtbarkeitsindex vorher gehabt, und seitdem hatten sie wirklich. Und wenn man auch weiß, was die verkauft haben, haben die im Monat sicherlich irgendwie einen 6-, vielleicht 7-stelligen Betrag verloren dadurch.
Ja, aber das ist schon mal ein ganz anderes Thema. Ne? Das ist.
Nee, aber ich finde es. Es geht in eine ähnliche Richtung, ne? So der SEO, der das hätte prüfen können, der hätte vielleicht 10 Stunden gebraucht, keine Ahnung, oder vielleicht 5, wenn er richtig mega motiviert ist, ne? Was hätte der gekostet im Vergleich zu dem, an möglichem Umsatz verbrannt haben? Und so sehe ich es bei einer Strategie auch, ne, dass du manchmal sind es ja so kleine Tricks oder auch eine Idee für so ein Jahr zu bekommen. Hey, wie wär's denn, wenn ihr in diesem Jahr mal einen Mega-Ratgeber schreibt? Oder ihr macht mal ein Jahr, in dem ihr einen Podcast produziert, und guckt mal, was da hinten rauskommt. Also vielleicht auch so ein bisschen nochmal aufgreifend das, was Ryan Fishkin da hatte, dass man so Experimente hat, dass man einfach auch ein bisschen was auf dem Zettel hat und dann eben guckt, okay, wir haben jetzt 12 Mega-Beiträge im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten produziert, und wir sehen, dass es richtig, richtig funktioniert. Und sich dann wieder hinzusetzen und zu sagen, okay, wie können wir jetzt die nächste Stufe zünden, ist doch einfach ein schönes Vorgehen, ein schönes partnerschaftliches Vorgehen. Und findet noch zu selten statt.
Ja, vielleicht auch das, weil die SEOs, die da vielleicht daran beteiligt sind, sei es Agentur oder Inhouse, vielleicht auch Angst haben, dass das ihnen als Schwäche ausgelegt ist, wenn da vielleicht was gefunden wird, so was vielleicht nicht optimal ist. So habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch teilweise dem im Weg steht, ne?
Also das hat mir auch mal einer so bestätigt, der halt gesagt hat, Herr Hövener, ich fände das total lustig, aber und würde das gerne mit euch machen, aber die bezahlen ja mich dafür. Und dann hat er das halt, haben wir das natürlich trotzdem irgendwie gemacht, lief dann unter einer sehr komischen, unter einem sehr komischen Rechnungsposten. Also berechnet wurde das, aber es durfte halt nicht SEO heißen. Ja. Nee, aber ich finde das schade, das ist irgendwie so eine deutsche Position oder auch so.
Nur ist die Fehlerkultur, ne?
Ja,
das ist halt, das, hat was mit Fehlerkultur zu tun. Nee, macht auch überhaupt keinen Sinn. Du hast gerade von nächster Stufe zünden gesprochen. Ich würde das gerne als Outro nehmen. Und zwar, ja, das war die erste Stufe, die wir gezündet haben. Ja. Und ich hoffe, wir zünden noch einige Stufen mehr und gehen noch steiler, noch höher. Und also ich fand's gut, den ersten Aufschlag. Ich hoffe, die Zuhörer auch. Markus, wo kann man uns denn überhaupt hören?
Ich hoffe auf allen relevanten Plattformen. Also so, das braucht natürlich immer ein bisschen, bis es erstmal propagiert, aber das sollte innerhalb weniger Tage auf den üblichen Spotifys, Apple und sonstigen Plattformen alles verfügbar sein. Das ist, glaube ich, heutzutage echt ein gelöstes Problem. Und übrigens auch da, ne? Also wenn jemand jetzt sagt, ich möchte auch mal einen kostenlosen Podcast machen, kann man sogar. Also geht mit anchor.fm, da machen wir das Ding hier. Ist auch ein Experiment in gewisser Weise, weil wir sonst sowohl Olaf als auch ich eher kostenpflichtige Plattformen genutzt haben. Aber dass wir hier jetzt einfach mal gucken, wie gut funktioniert das mit so einem kostenlosen Ding. Und ich bin frohen Mutes. Genau, einfach mal nach OM-Café suchen oder in diversen sozialen Medien, die wir beide ja eigentlich relativ
OM-Café bitte in Kombination mit Markus oder mit mir, mit uns beiden, weil OM-Café ist sehr zweideutig, habe ich schon geguckt. Es gibt eine Landingpage, die ich dazu gebaut habe, die wird aber nur gefunden, wenn man uns googelt mit OM-Café mit einem von unseren beiden Namen oder mit beiden und dann werdet ihr uns da auf jeden Fall auch finden.
Also es wird funktionieren und falls nicht, könnt ihr uns irgendwie auf den üblichen sozialen Netzwerken anschreiben. Ihr werdet es hinkriegen, bin ich mir total sicher. Okay, Olaf.
Markus.
Es war wie immer zauberhaft. Ich darf das nicht sagen, kriege ich wieder böse Zuschriften. Habe ich wirklich schon mal bekommen.
Schleimer oder was?
Nee, ich darf Ich hatte eine. Ich mag dieses Wort zauberhaft eigentlich, weil manchmal ist es zauberhaft.
Sonst wirst du als zu weibisch tituliert, oder? Nee,
es war natürlich noch schlimmer. Ich hatte eine weibliche Person interviewt und hatte auch zum Schluss gesagt, es war zauberhaft. Und ich sage das eben zu Kerlen wie dir, genauso wie zu einer Frau. Das ist für mich irgendwie jetzt nicht so. Aber ja, aber kamen halt direkt böse Sachen, dass, so würde ich ja eine Frau irgendwie runterputzen und so. Ich hatte da nie drüber nachgedacht. Aber Olaf.
Anderes Thema machen wir, die Kiste machen wir heute nicht mehr auf.
Die machen wir heute nicht mehr auf, aber wir beide sind uns unserer Liebe halt bewusst und deswegen darf ich das hier sagen.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.